Ja, wir haben heute eine englische Gästin, nicht nur heute, für ein paar Tage. Und deswegen machen wir eigentlich gar nicht was, was ich ursprünglich dachte, was wir machen würden. Weil ich hatte was vor, ich hatte heute mal was, also nicht heute, sondern für heute Abend was geschrieben. Aber das ist ja nur auf Deutsch. Und das ist ja doof, weil dann versteht sie gar nichts. Und deswegen habe ich gedacht, wir wechseln und machen einfach Frage-Antwort. Ist ja sowieso, sind viele Leute, vielleicht, viele Leute, aber vielleicht sind ja Leute, die Fragen haben. I'm just explaining that I thought that I would read something then I thought that I wouldn't because of you and because you wouldn't understand. And so I suggested we do a question and answer, so that gives more room to translate and ja, dann müsst ihr aber auch mit Fragen kommen. Dann, ne? Das ist doof.
Dann würde ich den Anfang machen.
Ja, bitte.
Weil ich hatte ja heute schon eine Frage an dich. Und ich würde sie jetzt nochmal stellen.
Ja, bitte.
Also die Frage war, dass ich in einem Buch gelesen hatte, also auch hier in einem Buddhismusbuch, und ich fand das sehr interessant. Man kann, also weil wir oft Schwierigkeiten haben, einfach Entscheidungen zu treffen, was machen wir, was soll man tun, soll ich dahin gehen, soll ich das machen, den Job, jenen Job, wie auch immer. Also, und da wurde der Vorschlag gegeben, dass man einfach eine Münze wirft. Und je nachdem, wie man sich dann bei der Entscheidung fühlt, dass das ja schon ausschlaggebend sein kann. Also wenn es jetzt auf diese eine Seite fällt und ich freue mich, dann weiß ich, das ist eine Herzensentscheidung. Fällt sie auf die andere Seite und ich bin traurig, also so könnte ich das rausfinden, ob es eine Herzensentscheidung ist oder nicht. Und meine Frage an die Aya war dann, ja, Herzensentscheidung, wunderbar, dann weiß ich das schon mal, aber das muss ja nicht immer richtig sein. Also es kann ja auch, was du dann gemeint hast, ein ego-gesteuerter Entschluss sein oder dass es halt verfälscht wird. Und ja, du hattest dann davon gemeint, dass das ja auch mit Intuition zu tun hat. Und ja, jetzt, das war ja meine Frage.
Also, ja, genau. The question is about the process of making decisions, and she has read in a book that you can just flip a coin and see what it says and watch your heart, and depending on how you feel, you know what whether it's a decision of your heart. And she had the doubt that it might not be, still it might be the best decision then. And I said, yes, that's true. It might not be the best decision, even you like it. Aber jetzt eben, was ich dazu heute Morgen auf Deutsch gesagt hatte, war, glaube ich, dass ja, man weiß dann möglicherweise auf diese Art und Weise, dass es eine Entscheidung des Herzens ist. Und das mag auch schön sein und dem mag man folgen. Das mag dann auch toll sein. Was man aber nicht weiß oder was möglicherweise das trüben kann, dieses Ergebnis, ist ja, dass eine Herzensentscheidung nicht immer die ist, die auch die richtige ist für einen. Das ist dann vielleicht das, was man mag, das, wo man hintendiert, das, wo man Spaß dran hat. Aber das ist nicht immer, zumindest im Sinne Buddhas, nicht immer das Richtige für uns. Weil da gibt es im Gotami Sutta zum Beispiel oder auch an anderen, vielen anderen Stellen ganz klare Kriterien vom Buddha, wie man feststellt, ob etwas das Richtige ist, was man tut oder was man entscheidet. Und das hängt damit zusammen, sagt der Buddha, wenn es etwas ist, das dich stärker macht, das dich wachsen lässt, spirituell oder geistig, das dich ruhig macht, das dich beruhigt, das dein Geist klärt, das dich die Jhanas und Nibbana erleben lässt, dann ist es das Richtige. Und da ist es völlig egal, ob du das magst oder nicht. Und wenn es nicht zu Nibbana führt, nicht zu Jhanas führt, nicht zur Erweiterung des Geistes oder des Herzens oder zu deiner eigenen Weiterentwicklung, selbst wenn du es magst, ist es nicht das Richtige. Selbst wenn es ganz wunderschön ist. Das ist natürlich jetzt vielleicht für manche zu kanonisch oder zu aber geht ja auch um Buddhismus schlussendlich, ne? Oder um die Lehre Buddhas. Und da gibt es auch andere Sutten. Zum Beispiel ist mir eingefallen, heißt eins das Dschungeldickicht. Da geht es natürlich um Mönche und Nonnen und um den Platz, den man wählt. Und ich glaube aber, man kann dieses Prinzip einfach nehmen, dass wenn es dir gut tut, wenn es dich wachsen lässt, dann ist sowas von piepegal, was das für ein Platz ist. Wenn zum Beispiel da in dem Sutta Dschungeldickicht geht es darum, wenn du also nicht weißt, ob du gehen willst oder bleiben willst, ne? Das sagt der Buddha ganz klar, es ist schnurzpiep egal, ob du da gut unterstützt bist oder was zu essen kriegst oder was auch immer, ein ganz tolles Kloster ist, wenn die Lehre dort nicht gut ist und man sich nicht entwickelt, dann geh sofort, nicht eine Nacht bleiben. Wenn aber du nichts zu essen kriegst und auch sonst die Bedingungen eigentlich ganz schlecht sind, aber du kriegst da eine gute Lehre und du lernst da was, dann bleiben, egal, auch wenn sie dich wegschicken, 10-mal bleiben. Und ich glaube, das ist immer das, wo man sich dann anhand der Lehre des Buddha nachrichten soll, ne? Und dann kannst du immer noch die Münze werfen und gucken, was hätte die denn gesagt oder so, wenn du willst. Ne? Aber ich würde ja anders vorgehen. So, just short translation. I'm looking at it from the Buddhist teachings perspective, and there it's very, very clear how it should be done. It shouldn't be done by flipping the coin and failing. It should be done by wisely reflecting. And that is when you see something, or when you feel and know that it lets you grow, it makes you stronger on the path. It leads you to jhanas, it leads you to cessation, and it brings you peace and growth in the Dhamma. Do it, whatever it is and whatever it takes. And if all these things don't happen, then don't do it. And I was mentioning a sutta which is called The Jungle Thicket. And there it's about monks and where they should stay and what kind of monastery. And there it's pretty clear said that even if when the place is well supported and you get a lot of food and you have a nice room and everything's good, but if the teaching isn't well and you don't grow, go that very same day or that very night. And if the teaching is, or if the conditions are not good, you don't get enough food, you don't have a nice room, but the teaching is good and you grow, then stay even if they send you away. Ja.
Ja. Man könnte es wahrscheinlich auch noch ergänzen. Vielleicht steht es ja auch da drin, weiß ich nicht. Wenn das Essen super ist, wenn die Übernachtung super ist, aber die Lehre ist nicht schön vermittelt oder korrekt vermittelt, dann solltest du auch gehen. Also wenn die Rahmenbedingungen ideal sind, aber der Inhalt stimmt nicht.
Ja.
Und ich finde auch, ich weiß ja nicht, wo das steht da mit diesen Herzensentscheidungen. Das ist für mich keine Herzensentscheidung, wenn eine Münze so oder so fällt. Wenn das Herz befreit wird von irgendwelchen Hindernissen, die in der Lehre vermittelt werden, oder von Dukkha und so weiter, dann kann ich sagen, dann ist es eine Herzensentscheidung. Aber nicht, wenn eine Münze so oder so fällt. Oder wenn Vorteile so oder so sind. Ich finde, das ist keine glückliche Formulierung in diesem
ja. Buch, was du da als Vorteil. Ich glaube, es ging ja da auch darum, nicht, dass die Münze die Entscheidung macht und man der folgen soll, sondern das war schon ein bisschen so gemeint, dass man die Münze wirft und guckt, wie sich das Herz dann anfühlt, ob sich's freut und daraufhin entscheiden. Also es ist schon nicht ganz einfach nur Münze werfen und das dann tun,
ja,
weil das wäre ja wirklich eine Katastrophe.
Das ist ja oft an dem Vorteilsdenken orientiert. Ja. Kriege ich ein gutes Essen, kriege ich ein gutes Quartier, also diese Dinge eigentlich gar nicht so das Essentielle darstellen.
So viele Wortmeldungen, ich wollte auch noch was. Ja. Ja, sollen wir auch mehr Fenster aufmachen?
Wahrscheinlich, ich habe heute lackiert mit.
Oh,
ein bisschen Gehmittel von draußen.
Okay, oder auf dem Balkon? Okay, du tust, was du für richtig hältst. Ich wollte auch noch was sagen. was ich jetzt schon wieder vergessen habe, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Herzensentscheidung bei unerleuchteten Leuten, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Wir können ja gar keine klaren Herzensentscheidungen treffen. Die sind immer getrübt durch die Herzenstrübungen, die wir haben. Durch die wirren Gedanken und durch eben die Sachen wie Gierhass und Verblendung und alle den Sachen, die dem allen, was wir denken und tun und sagen, unterliegen. Ja, also so eine wirklich freie, aus freiem Herzen, aus freien Stücken entscheiden, das können wir so gar nicht, weil wir eingewickelt, eingebunden sind in unsere Gewohnheiten, in unsere Gedanken, die eben geprägt sind. Ne? So. So, jetzt ist aber der Thorsten dran mit was sagen, dann die Ursula.
Ich habe gemerkt, so, dass mit der Münze irgendwie, ich finde das super irgendwie. Also, also auch gerade dieses Werfen, ah ja, und jetzt gehe ich da lang. Also jetzt mal, ich glaube, das muss man im Kontext ein bisschen sehen, irgendwie, für welche Entscheidung nutze ich das so. Also ich bin früher viel gewandert, wenn ich jetzt, gehe ich jetzt rechts oder links lang, irgendwie, ich muss eine Entscheidung treffen, irgendwie. Mhm. Da weiß ich nicht, ob es mir dort die Lehre besser wird oder besser. Es ist einfach nur ein Weg, den es zu gehen geht. Mhm. Und das ist manchmal einfach, also die Münze habe ich nicht, aber innerlich so, zack, und jetzt ist es entschieden und gut so. Und dann wird auch nicht hinterhergejammert, dass ich nicht den anderen Weg gegangen bin. So. Aber so, also, es gibt ja auch Entscheidungen, die muss man einfach mal treffen. Oder man bleibt dann stehen und macht halt nichts.
Ja klar, Entscheidungen muss man treffen. Das ist schon so, klar. Ja.
Und das andere, aber ich glaube, also ich habe auch schon gelesen, dass der Buddha gesagt hat, also es gibt schon noch Abstufen, also wenn das Essen wirklich schlecht ist und einem nicht gut geht dort irgendwie, aber man kommt in der Lehre vorwärts, dann soll man gewisse Zeitabschnitte abwarten irgendwie so. Ob es vielleicht
auch. Ja, das Sutta ist sehr lang. Ich habe es schon ein bisschen abgekürzt. ich übersetze für Sie gerade ein bisschen. We are debating now whether throwing a coin could be a good thing to do or not. He says, well, no, and had arguments for it. And I said, we have such defiled minds. Our minds are full of kilesas, and our hearts are full of all these habits and things that come from greed, hatred and delusion, that we're not capable of making a clear decision of the heart, because it will always follow our greed, hatred and delusion. So, and he said that he likes the idea of throwing a coin, and that he was a wandering wie ist Zimmermann jetzt auf Englisch nochmal?
Carpenter.
He was a wandering carpenter, and he often had to decide whether to go left or right. He didn't throw a coin, but he just went. Was im Übrigen, which I find is very different. That is just following your nose and not following a coin. So that's different. But now Ursula had something to say.
Ja, also das eine ist, ich denke auch, das ist als sozusagen als Prozess gemeint. Nicht, ich werfe die Münze und mache, was die Münze sagt, sondern ich kenne das also nicht aus dem Buddhismusrahmen, und das kann sehr hilfreich sein, auch in dem Sinn, dass es mich eben tiefer führt, gerade andersrum. Dass ich merke, erst ich kann nicht entscheiden, ich werfe die Münze sagt so, und auf einmal kann ich entweder spüren meine ganzen Widerstände und kann dann damit arbeiten. Ja? Oder auch meine auf der anderen Seite tiefen Sehnsüchte, die Richtung Heilen gehen. Und ich würde auch nicht sagen, da geht es darum, was ich mag, was ich nicht mag. Das weiß ich so und so. Da brauche ich die Münze nicht werfen, sondern wenn ich wirklich nicht entscheiden kann und werfe die Münze, entsteht in der Regel ein tieferer Prozess, eine Kontemplation über das Thema. Und so kann ich das sehr gut nutzen, finde ich. Und zu der Herzensentscheidung, klar, wenn wir nicht erleuchtet sind, gibt es da Trübungen, die gibt es meiner Meinung nach genauso im Verstand, im Kopf. Also ich muss mich dem Prozess stellen, so oder so. Und meine Erfahrung ist einfach, da kann so eine Münze werfen, wenn ich das nicht zu glatt nehme dann, sondern als Anreiz für ein tieferes Gehen, kann das sehr hilfreich sein.
Mhm. Die Udine, ja, sag was.
Ich wollte nur dazu anmerken, dass ich glaube,
ich muss mich entscheiden. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, ob man muss. Mhm. Ich glaube ganz oft, dass man gar nicht muss.
Mhm. So, ja, also das... das geht ja ein bisschen in die Richtung auch von dem, was Thorsten gesagt oder schließt da an, was er gesagt hat, er ist einfach losgegangen. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Einerseits wirklich nicht drüber nachdenken und auch verstehen, ich muss mich nicht entscheiden. Man kann auch einfach so leben und die Dinge tun, wie sie sich eben entwickeln. Ne? Man steht da gar nicht unter so einem Zwang, sondern man spürt die Dinge ja, wie sie sind. Ne? Hätte ich jetzt zum Beispiel in dem Moment, als es darum ging, ich soll Nonne werden, ne? Hätte ich da logisch nachgedacht für 5 Minuten und mir bewusst gemacht, was damit zusammenhängt, hätte ich einen riesen Bogen drum gemacht. Aber dadurch, dass ich einfach so mitgegangen bin und da auch gar nicht gedacht habe, war ich dann Nonne. Und das ist gut. Und also ja, deswegen möchte ich eigentlich das so auch, man muss sich nicht entscheiden manchmal. Ne? Es ist einfach, das kann sich auch entwickeln und es kann auch so überall mal hingehen. Und das ist ein Prozess, der läuft, Work in Progress, und dann irgendwann guckt man zurück und denkt, ach, naja, hätte ich so gar nicht erwartet. Ne? Also ich, auch wieder um das Beispiel zu nehmen, ich war nicht der Typ, wo jetzt irgendjemand gedacht hätte, ah, die wird aber sicher mal Nonne und so. Ne? Also, aber ja, das ist, ja, kann man dann entspannt reinwachsen in die Dinge. So, what Ursula said, let me think if I can get it together. She said throwing the coin might be a good solution to check what your heart says afterwards, if there's repulsion or if you like it, things like that, and to bring the process of decision-making to make it start. And then Undine said that she just wants to mention that you probably don't have to make decisions at all. And I confirmed that and said ways might go, and that was about those movements, go in all directions, and you never know how the result will be. But you just go and do it. And I gave myself as an example and said that if I had known, for example, what would await me, if I had taken a moment to think whether I would become a nun, I would not have become a nun. But since I didn't think about it, but just went kind of going with the flow kind of thing, it just happened. And now I think it's good. So I confirmed what Udine said. Ja?
Das fällt mir ein. Also ich war 10 Jahre in der Welt unterwegs und ein Jahr lang habe ich einfach nur mal gemacht, ach, ich guck mal, was so auf mich drauf zukommt, dann immer so einfach so diese Entscheidung halt einfach so getroffen, ohne irgendwo hinzugucken oder so irgendwie. Und es war so das langweiligste Jahr von meinem Leben eigentlich. Also ich habe gemerkt, es braucht immer noch so ein Background. Also ich habe immer so ein Background noch gebracht, was ist die grobe Idee, wo ich hin will. So. Mhm. Was ist so eine, was habe ich in meinem, was will ich erleben oder wo, was ist mir wichtig, irgendwie kennenzulernen oder so. Und dort drin dann trotzdem solche leichten Entscheidungen manchmal zu treffen, hat einfach unglaublich gut getan. Aber gar keine Idee zu haben und einfach ja, mal gucken, irgendwie, war ziemlich langweilig.
Mhm. Ja, wobei das ja jetzt nicht unbedingt ein Kriterium ist, dass wir auf dem buddhistischen Pfad irgendwie für irgendwie
Gleichgewicht.
Ja, also das ist kein Kriterium, ne? Ob es langweilig ist oder nicht. Ne? Manchmal ist das sogar eine gute Schule, durch die Langeweile zu gehen, ne? Und ich denke, es gibt ja auch ganz, ganz viele Faktoren, die so eine Entscheidung beeinflussen. Ja? Da viele, viele Leute würden dann vielleicht sagen, ja, ist alles Kammer. Was nicht stimmt so, ne? Ist nicht alles Kammer. Aber Kammer ist ein Faktor von 24 oder von vielen, sagen wir mal, die dazu beitragen, dass Dinge eben auf irgendeine Art und Weise entstehen oder auch nicht. Ne? Und manchmal kann man ja Entscheidungen treffen und Pläne machen und Dinge beschließen. Und es kommt nie. Also das wird nie passieren. Was einfach nicht ist in dem Moment. Ne?
Was sind das für Faktoren, die 24 oder ein paar davon?
Zum Beispiel, und die stehen da in dem Chanting-Buch, die schenken wir immer am das ist Abhidhamma. Und das sind 24, also Bedingungen, aus denen Sachen entstehen. Also Kamma, Vipaka, das ist das resultierende Kamma. Dann, ob jemand zum Beispiel meditiert oder nicht, ob jemand schon erleuchtet geworden ist oder Jhana hat, was für Nahrung man aufnimmt, ob man, also solche Sachen. Wenn es genau wissen willst, müssen wir das Buch aufschlagen. He talked about boredom and he said that when 1 year he was just following the flow and that was the most boring year in his life. And I said, well, boredom is not really a criteria for us to make decisions. Boredom is sometimes something very important to go through. And no, I didn't say that. I thought that just now, but and then I mentioned that there are in the Buddhist teaching in the Abhidhamma 24 causes, so it's not all karma or kamma. There are 24 reasons why things happen, and that has to do with becoming enlightened or not, what food you eat, and well, many things. 24. Da guckst du unter Abhidhamma oder Beerdigungs in dem Buch, wenn du da in dem Buch...
Ja, schau, ich such's gerade.
Beerdigungs...
Ja,
Also Abhidhamma fängt 178 und das ist die Vatthana.
Genau.
Hetu Pachayo 184.
Also es ist Abhidhamma, das ist furztrocken. Und sind einfach Wörter aneinandergereiht, die einem so, wenn man sich da nicht viel mit auseinandersetzt, ziemlich langweilig, um das Wort nochmal zu benutzen, vorkommen. Aber das ist tatsächlich, was eben bei dem alles, was wir so erleben, auch oder auf das alles, was wir erleben und tun, einen großen Einfluss hat, ne? Yes.
A question. It's related to making decisions. But so I've been thinking about when you have certain karmic patterns and habits, and even though you can perceive you have them, I've been reading that they have a certain momentum. So even though you know you have a certain habit, it's actually very hard to just drop it in that instance, and it might be necessary to kind of let that momentum kind of gradually slow down instead of just dropping something. And I was thinking, you know, myself, if you have a bad habit and you try to suppress it, then actually it doesn't actually give you the outcome you want. Actually, it can make you more frustrated, or I don't know, it doesn't really eliminate the problem, or it might create a different problem. So I was just wondering, I don't know, how to approach, how to let your karma play out, I suppose. Yeah. And how do you know if you're doing the right
thing? Uh-huh. I'll translate that in German first. Also die Frage ist, sie hat sich jetzt aufgrund dieser Entscheidungsfrage auch gewundert, wenn man zum Beispiel karmisch bedingte Gewohnheiten hat oder Gewohnheiten entwickelt und die sich karmisch niederschlagen, die entweder durch früheres Karma sich so jetzt manifestieren oder in diesem Leben karmisch entstanden sind. Wie kann man die durchbrechen? Also was kann man da tun, wie kann man damit umgehen? Weil manchmal ist es ja so, dass diese karmischen Sachen dann immer wieder kommen und man kann sich dagegen gar nicht wehren. Also so first I think it's important to see whether it's really karmic or it's just a bad habit and you're just too lazy to do something about it. And it's difficult to say for us whether it's really a karmic thing or something that you have as a habit because you have liking and disliking and greed, hatred and delusion. Although you could say, well, I do have greed, hatred and delusion because of karma. So that's the first thing to check. And then I think if you really come to the conclusion it's karmic, then you must accept it. if it's not karmic, you must accept it also. So there's no way around accepting it. But you might slightly do different things about it. In any case, when you see what it is, and that it is a bad habit, and then you understand you want to get rid of it, then there is no way around a training of the mind, of the heart, and to rewire those habits. And by rewiring it, you are eliminating the karma. If it's real strong and deep karma, it will take long, and you should never ever give up. But if it's just some light karma, it might be quickly done. But whether it's karmic or not, it's still subject to greed, hatred, and delusion. And these are sometimes much stronger factors than karmic things. Karma you can overcome by doing the opposite, doing good things and working it out. But that doesn't eliminate your greed, hatred and delusion yet. So that work needs still to be done, and no matter what. Also was ich so ungefähr gesagt habe, ist, dass ob es jetzt, man soll zuerst gucken, ist es wirklich karmisch bedingt oder nicht. Weil manchmal denkt man, es ist karmisch und hat dann vielleicht auch so eine Schicksalsidee davon und fühlt sich überwältigt und denkt, oh, ich kann da gar nichts dran machen. Das habe ich eigentlich überhaupt gar nicht zu ihr gesagt. Hätte ich sagen sollen auf Englisch. aber wenn man dann festgestellt hat, ja, es ist karmisch bedingt, oder man hat festgestellt, nein, es ist nicht karmisch bedingt, sondern sind einfach schlechte Angewohnheiten. Man muss trotzdem immer das Gleiche tun. Man muss üben und praktizieren und man muss Gier, Hass und Verblendung einfach dran arbeiten, dass man es irgendwie überwindet. Ne? Da führt dann kein Weg dran vorbei. Und manchmal ist die Arbeit Gier, Hass und Verblendung, die Arbeit daran schwieriger zu tun oder zu erledigen. Oder sind Gier, Hass und Verblendung schwerer zu überwinden als so ein kleines karmisch bedingtes, schlechtes Gewohnheitchen, dass man, wenn man Gier, Hass und Verblendung überwindet, sowieso gleichzeitig auch mit überwindet. Deswegen würde ich mich da also jetzt gar nicht so fertig machen mit, sondern einfach die Arbeit tun, die wir tun müssen, wenn wir praktizieren, und dann Gier, Hass und Verblendung arbeiten. Also sie war erst.
Mir fällt da diese Geschichte dazu ein, von einem Meister, der seinem Schüler ein Stückchen Holz hinlegt und ihn fragt, wie er, ohne das zu berühren, größer machen kann. Kennt ihr das?
Nee.
Achso, nein. Okay. Und der Schüler überlegt natürlich irgendwann, kommt er tatsächlich, also er kommt nicht drauf, und der Meister legt ein größeres Stück Holz neben dran.
Das ist jetzt Sinn.
Ich habe nicht verstanden. Dadurch, dass, also der Schüler soll dieses Holz größer machen.
Mhm.
Und
Der schafft das ja nicht, ohne es zu berühren.
Mhm.
Aber die Idee von dem Meister ist, du legst ein größeres daneben und dann hast du ein größeres draus gemacht. Also nicht aus dem gleichen, sondern du hast es. Also indem wir uns stabilisieren, indem wir, was du sagtest, üben und praktizieren, machen wir uns aus unserem stabiles, größeres Holz.
Mhm.
Und dadurch wird die Relation. Also ich muss es nicht kaputt machen, ich muss es nicht klein machen, ich muss es nicht sehr. Wie mache ich es kleiner? So, okay.
Mhm.
Da war es nicht erst dran. Wie macht man das Stück kleiner? Genau.
Mhm. Und
das schon da liegt und dann lege ich ein größeres daneben.
Mhm. So macht das Sinn. Ja. So kann sogar ich da so stehen. Ja, wunderbar. Ja, schön. Aha. She was giving a story which seems to be a Zen story. I know a lot of Zen stories, but this one I didn't know. So there is a master, and he puts a piece of wood and asks the disciple to make that piece smaller without touching it. And the disciple just, oh, like as it always is in those Zen stories, doesn't know. And then the master just takes a bigger piece of wood and puts it next to it. And thus the former piece of wood appears to be smaller. And that is something to put things into relation. Schöne Geschichte. Jetzt du. Hat sich erledigt. Dann du.
Ja, ich fand das jetzt ein gutes Beispiel, weil es ist ja immer die Frage, worum geht es denn eigentlich, wenn man eine Entscheidung treffen muss, angeblich. Wie sie gesagt hat, muss ich jetzt oder muss ich nicht? Also ich vermute, es geht um irgendwelche Arbeitssituationen, wo man unzufrieden ist, in Anführungszeichen, keine Ahnung, ob ich jetzt die Stelle wechseln muss oder sonst was. Wodurch wird die Sache denn unzufrieden? Das ist doch die Frage. Indem man nicht immer gelobt wird, indem man nicht immer positives Feedback kriegt. Aber diese Dinge sind ja gerade die Abhängigkeiten, die wir haben. Und dann ist das, was sie eben gesagt hat, wenn man durch das Dhamma unabhängiger wird, weil man seine Herzensqualität stärkt, dann spielt es keine Rolle, ob ich gelobt werde oder positives Feedback habe, sondern ich kann einfach nur gucken, worum geht es denn jetzt bei der Arbeit? Mal ist es so, mal ist es so. Wenn ihr einen Fehler macht, dann fehlt halt was, dann mache ich halt das dazu. Aber ich löse mich von dieser Abhängigkeit, von diesem Feedback-Betteln. Und meistens will man ja woanders hingehen, wenn man da zu wenig kriegt. Und dann nimmt man sich aber die Chance, sich in der Richtung zu entwickeln. Und das ist ja eigentlich das, was Qualität ausmacht. Und nicht, dass ich irgendwo an einer Position bin, oder es kann auch Familie sein, keine Ahnung, partnerschaftmäßig, dass das Feedback, dass man nicht immer den Honig ums Maul schmeckt, kriegt, auf Deutsch gesagt. Und eigentlich ist das sogar das Wertvolle. Weil wenn man nur positiv gelobt wird, kommt man ja nie ins Reflektieren rein, worum es wirklich geht. Ich weiß es nicht. Ich werde das da hingucken. Also Dukkha ist eigentlich der beste Lehrmeister, auf Deutsch gesagt. Und nicht, klasse, was das macht. Finde ich wirklich super, super. Dukkha ist der beste Kalyana Mitta. Das ist wirklich so, weil das ist ehrlich. Und es zeigt die Abhängigkeit von diesem Feedback. Die muss man dann mal sehen. Jetzt hat er natürlich mal wieder was zu sagen.
Ja.
Da kommt gleich der Erzieher und sagt so,
Er ist nämlich nicht nur Zimmermann, er ist nämlich auch Erzieher.
Es ist lerntechnisch unmöglich, nur also ohne eine Freude zu lernen.
Ja, das verstehe ich bei Kindern schon, ja, aber wir sind ja erwachsen.
Da muss ich was dazu sagen. Nein, auch im Dhamma ist es so, dass Freude ein ganz wichtiger Teil dabei ist. Also Jhanas und Spaß und so, die bereichern das Ganze unglaublich. Das ist die
Freude. Ja. Und das Feedback, das ist die Abhängigkeit von denen, die einen am Ziel halten.
Ja, aber trotzdem ist es ja dann nicht nur Dukkha, 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 Dukkha. Sondern es ist Dukkha, Dukkha, mal Zucker. Ein kleines Lob und mal ein bisschen Zucker und
Zuckerbrot
und so. Also das muss ich schon. Ja, Dukkha ist Leiden oder Leidhaftigkeit.
Ja, ist Dukkha nicht im Grunde Wollen?
Nee.
Wenn ich was will, was ich nicht kriege, dann habe ich auch
Dukkha. Dadurch entsteht Dukkha, also das vielleicht...
Das ist der Grund für das... Mhm.
Unzulänglichkeit.
Also Dukkha, um das Wort auf die Pali-Fachleute, zu denen ich ja nicht gehöre, aber die sagen, Dukkha bezieht sich auf, wenn man da so ein Wagenrad hat, dann hat das ja immer in der Mitte so ein Loch, wo die Achsel drin steckt. Und dieses Loch und diese Reibung, die da entsteht, das heißt Dukkha. Also das ist die Leidhaftigkeit.
Und das ist das Rad von Samsara.
Und das ist das Rad von Samsara, genau. Hm. Ja.
Auch noch was dazu. Mir kämen Bedenken, ich sage das mal so. Das eine ist die Abhängigkeit, wenn ich abhängig bin von Rückmeldungen. Wenn ich einen Weg gehe, wo ich ganz von den Rückmeldungen von außen weggehe, nicht in Abhängigkeit, sondern wo ich die ganz meiden will, denke ich, wird es auch schwierig, die Verblendung zu überwinden, ich komme nicht zur Einheit, ich komme nicht, wie will ich dann zur Verbundenheit kommen, wenn ich das jetzt ganz extrem gehe. Nicht in Form von Abhängigkeit, dass ich immer dieses Positive brauche, aber ich denke auch der Erwachsene braucht das Miteinander, und wir sind selbst, ja, bei Theravada-Buddhismus, wir sind nicht allein auf der Welt sozusagen. Mhm. Wir brauchen die anderen, ist meine Meinung, wir brauchen das rundherum. Und da brauche ich auch Rückmeldung. Ich muss ja nicht abhängig sein davon.
Ja, also.
Das kann man auch üben. Also, wenn man üben, dann kann man das auch üben.
Sich da freier zu machen. Wirkliches Zusammenleben ist doch erst möglich, wenn ich das Feedback nicht mehr brauche. Weil dann kann ich offen auf den anderen zugehen.
Okay.
Schau mal nach ihr, ja.
Es ist natürlich schon ziemlich stark übungsbedürftig. Das ist mir schon klar.
Ich erlaube mir zuerst. Es gibt schon Wege, übersetzen. Ja. Es gibt schon Wege auf der Praxis, die bis nächsten Freitag, ne? Du kommst ja am.
Genau.
Ja, ciao. Es gibt schon Wege, die, wo man sich allein in den Wald setzt und als Einzelmönch oder Nonne da lebt und dem bewusst aus dem Weg geht. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist ganz wunderbar. Das kann aber auch anders sein. Und ich finde wichtig, dass man mir sagt, es darf nur so oder so sein. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte dazu. And now I think it's time to translate, because I almost don't remember what was said. He said that one must see dukkha, and dukkha is the best teacher. And there's no better teacher than dukkha, and to see it. And so we all try to avoid it, and that's no good. So just see it and bear up with it. His mentioning. And then she said dukkha is that like wanting, or like tanha is I think what she meant, and we said no. It's tanha is the reason for dukkha, or dukkha results from tanha. And then I explained that the word dukkha comes from a wheel, and the little hole in the middle, in the center, where the axle goes in. And the tension and movement, the friction there, that is the dukkha. That is the where the word dukkha springs from, comes from. And the wheel of samsara is turning. Thus, and then she said, "What did she say?
We need each other."
Oh yeah, right.
And just one thing, Thorsten said, "We need joy, not mm-hmm. just dukkha. We need joy." I think that's.
Mm-hmm. Yes, and. Because he's not only a carpenter, but also a children educator. And yeah, so she said, we need people, and we need the nearness of each other, and we need to learn from each other. And I said, well, it depends. There are both ways. There is the way to take, and it's great. It's actually really great to take dukkha as your teacher. It's a brilliant teacher. There's no better teacher than dukkha. But we can't take it always. So, and sometimes we need some sukha and some joy and pleasure and so on. And that's also the Buddha is teaching jhanas and things like which lead to happiness and joy. And he says in the middle way, it's neither this nor that. It's neither punishing yourself always, nor is it following after the sense pleasures. Also ich habe noch gerade den Mittelweg angeführt. Ja?
Ich möchte noch mal was ergänzen. Ich habe das nicht nur gemeint, wir brauchen die anderen, um Freude zu bekommen. Das auch. Ich denke auch, ich kann im Alleinsein, ich kenne es auch, schwer mein Ego wirklich ganz überwinden. Ich kann mir da sehr, sehr viel vormachen. Und
Muster und Ego-Muster oder wie man es jetzt nennen will, können mir die anderen auch sehr gut klar machen. Also der Kontakt mit anderen ist nicht nur, dass ich Freude kriege, sondern dass ich auch diese Rückmeldung kriege. Und wie will ich in Verbundenheit kommen? Das ist für mich immer die Frage oder der Punkt, wo ich oft denke, wenn ich wirklich Verbundenheit leben will oder allumfassende Liebe zum Beispiel, ja, wenn ich mich ganz zurückziehe, dann kriege ich irgendwie Schwierigkeiten, wie das zusammengeht.
Sehe ich auch wieder nicht 100% so wie du. Ich kann also im normalen zwischenmenschlichen Rahmen ja, aber auf dem buddhistischen Weg kann das auch anders sein. Da kann einer, nachdem er irgendwie seine Instruktion gekriegt hat und im Wald geht, durchaus ohne den Kontakt mit anderen erleuchtet werden und damit sein Ego überwunden haben. Also nicht, dass das jetzt ständig vorkommt oder allzu oft. Ne? Ich wüsste jetzt nicht.
Und wenn der wieder in Kontakt kommt mit Menschen?
Da ist kein Ego da.
Wenn er erleuchtet ist?
Wenn er erleuchtet ist, da ist dann kein Ego mehr.
Ich finde, den Weg für sich selber braucht man am Anfang, um diese innere Qualität, die innere Freude mit Metta, mit Brahma-Viharas, mit Jhana, das geht ja gar nicht ohne Meditieren. Und keiner kann meditieren mit einem anderen. Rein Meditation ist immer auf das Innere gerichtet. Und ohne Meditation geht es nicht. Und wenn ich dann die Dinge wirklich entwickelt habe, gepflegt habe, vielleicht sogar bis zur Erleuchtung, aber man muss ja nicht so weit kommen, dann kann ich sogar mit den Leuten, die drumherum sind, ganz anders praktizieren, als wenn ich mich vorher nicht zurückgezogen habe. Weil ohne diesen Rückzug habe ich gar keine Chance, weil da habe ich nämlich nur die Konditionierung im Hirn, die alle Menschen haben, und darum geht es ja so zu. Ja, darum haben ja alle immer ihr Vorteilsdenken und diese Konflikte, die nach Bestätigung suchen und nicht erfüllt werden.
Mhm.
Ja, also den Rückzug brauche ich zu kurz. Und dann kann ich zurückgezogen bleiben oder ich kann auch, im Prinzip in unserer Gesellschaft sind wir sowieso nicht allein. Wo sind wir denn schon allein? Eigentlich nirgends. Ja, also das Thema, dass man dann alleine auf einer Insel sitzt, das ist ja sowieso Utopie. Das sind wir eh nicht. Sondern wir gehen in ein Kloster, damit wir uns wirklich im Kloster praktizieren können für diese inneren Qualitäten als Rückzug. Und nach diesem Trainingslager, sagen manche Lehrer im Kloster, hat man dann eher eine Chance, mit dem da draußen unabhängiger umgehen zu können, weil man die inneren Qualitäten entdeckt hat. Ja, und das ist eigentlich das, warum ich den Buddhismus und den Leuten, die mir das ein bisschen erklärt haben, so dankbar bin. Weil das wirklich unabhängig macht. Wenn ich nur ganz kurz sagen darf, das Wort Selbstbewusstsein, da ist das Selbst in sich gefunden und es ist dann wirklich unabhängig. Da sitze ich im Mittelpunkt, außenrum ist ein Kreis und alle lästern und alle lachen über mich und ich bin im Herzen, nicht gekränkt. Dann kann man sagen, das ist Selbstbewusstsein. Das ist aber wirklich eine Qualität, die sehr viel Übung braucht. Dass man wirklich für sich selber im Herzen feststellt, okay, so ist es einmal. Die da draußen verstehen es nicht. Und ich brauche nicht verstanden werden. Das Entscheidende ist, was man in sich fühlt.
Ich übersetze mal eben und dann hat Thorsten was zu sagen. She said, she didn't mean only joy only, that's as a reason for to be around with other people, but also to work with your ego, to overcome your ego. And I said, well, if you go to if you receive your meditation object and the teacher sends you to the forest and you work on it and become enlightened, and then you go back without ego. If you are fully enlightened, that is not, if it's only often on the lower levels of enlightenment, of course there's still ego. Ne? Das musste ich noch dazu sagen. Das gilt natürlich nur für den höchsten Grad der Erleuchtung, dass da wirklich kein Ego ist, ne? Mehr. Aber dann ist da kein Ego mehr. Das ist schon. And then he said a lot of things. which are all very true. And she's kind of to shorten it a little bit. She's describing, say, the worldly way of how things are going and are being treated in the worldly way. And he's talking about monasteries and practice and achievements of things like becoming enlightened or so. So, and that's a different way to go. Du bist dran.
Die Pause war nochmal gut. mir fiel da vorhin ein, ja, erster Sotapanna ist ja der gar keinen, der von alleine den Weg findet, so irgendwie. Und vorher ist es ja schon vorteilhaft, einen Lehrer zu haben. Und ich merke so, also wenn mir ein Lehrer gar kein positives Feedback gibt, also dann nur sagt, das darfst du nicht, also dann finde ich ja gar nicht mehr einen Weg, was ist denn gut zu gehen? Mhm. So. Oder wenn ich jetzt erkläre, was jetzt in meiner Meditation gewesen ist über mir, und dann kommt da vielleicht, oh, sei vorsichtig, oder oh ja, da geh weiter so irgendwie. Und dann kriege ich so einen Ansporn irgendwie auch in die Richtung zu laufen. So. Mhm. Und da fiel mir so eine Geschichte von Ajahn Chah ein, irgendwie so, darf ich erzählen?
Ja, gut. Ja, ich komme ja heute sowieso nicht dazu irgendwie, ja.
Kam ein Bauer zu ihm und hat gefragt, wie macht er das mit diesen westlichen Mönchen? Er kann kein Englisch und die können kein Thai irgendwie so. Und da hat er den Bauern gefragt, ja, hast du einen Rind? Also so ein Thai-Stier da irgendwie so, oder wie auch immer. Also ja, hat er. Ja, kannst du denn dann rindisch? So, nee, kann ich nicht. Ja, und wie machst du das dann irgendwie, dass du machst, was du willst? Na, ich ziehe ein bisschen hier lang und ich ziehe ein bisschen da. Und dann kommt er, ja, genau so macht das mit denen irgendwie. Das ist auch so ein Ziehen.
Das ist schön.
Wenn ich noch ganz kurz sage, das ist das, was Aya Padanyana am Anfang gesagt hat. Wenn die Lehre vermittelt wird, und das muss natürlich ein Lehrer, wenn die Lehre vermittelt wird, die reine Lehre, dann muss er dich auch, das ist nicht richtig, was du machst. Das ist nicht richtig, was du machst. So musst du es machen.
Aber, ja, genau, aber auch ja. Sagen, wie.
Und meistens zwickeln wir ja, wenn wir nicht gestreichelt werden. Das ist ja der Punkt.
He said, well, actually, only as a stream enterer, you do know Magga and Pala, or you have seen, you know the way. And when you're not a stream enterer, you need a teacher who is telling you things. And if it's only saying, no, not that way, no, not this way, you actually do not know really where to go. And so it's important to receive some good advice and some leading also in a positive way. So it can't only be negative and Ja.
Ganz andere Frage.
Ja.
Warum steht das Skelett da?
Ja, das stand hier. Das stand hier, als wir hier eingezogen sind. Und jetzt steht es da immer noch. Das ist aber, Skelette werden gerne als Betrachtungsobjekt genommen. Das ist Plastik, glaube ich. Wobei dann der Spaß irgendwie weg ist. Ne? Das ist schon noch was anderes, wenn man vor echten menschlichen Knochen steht. Und es ist zur Reflexion, ne? zur Reflexion von Maranusati nennt man das. Reflexion des, über den Tod, dass man sich halt auch vorstellt, ja, dass mein Ich ist nicht das, was ich denke. Es kann auch so sein, ein Plastikgestell. Aber ja. Steht hier, weil dieses Plastikding noch keiner weggemacht hat. Also ich denke nicht, dass jetzt hier bis jetzt irgendjemand damit Maranusati gemacht hat, wirklich. Ne?
Das ist eine Anregung.
Also in Australien, in dem Kloster, da hatten die eine Kiste mit einem echten menschlichen Skelett, das hatten die mal geschenkt gekriegt. Und die Leute waren da so fies für, manchmal, ne? Die konnten es gar nicht richtig aufstellen. Und dann, also die Besucher, die Laien, ne?
Die waren was?
Die fies für, das sagt man bei uns im Rheinland. Die konnten das nicht haben, nicht ertragen. Und dann da sagen wir, da ich bin da fies für. Und dann waren da zwei Frauen, die hatten die Aufgabe, den Raum sauber zu machen, wo die Kiste mit dem. Und dann haben die da auch in die Kisten reingeguckt und was da so drin ist. Und ich war gerade mit dem Fotoapparat unterwegs und habe die gerade auf dem Bild eingefangen, wie sie gerade mit dieser offenen Kiste aus dem Lager rauskam und wirklich quietschten und das sind richtige. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Sache als so ein Plastikding. Ne?
Der Material haben sie echt einen Schwickel. Mhm. Da in der Ecke drin. In der Meditationshalle.
Ja. Ja, also es ist zur Reflexion auf den Tod oder Reflexion auf Vergänglichkeit. Na gut.
Im Studium beim zentralen Nervensystem haben wir Gehirne geschnitten. Mhm. Und wenn du dann da schneidest und es fängt wirklich an zu knirschen, das ist im ganzen Raum, das, weil da so ein Kalk drin ist, und auch ein spezielles Gefühl, kann man auch kontemplieren.
We changed subject. And Undini was asking about the skeleton standing here, and I was telling that it's for reflection of death or impermanence, and then I was telling a story about two women in Australia cleaning the locker, the storeroom of the monastery, and they found a box with human bones in it. And I caught the moment with camera just when they came out of the room screaming. Because it's different having something of plastic and something real. And then Ursula, I don't know what kind of education she got, but they had to cut down brains.
Yeah, and
in her, when she studied, they did that. No? And she said it was very special when they had to cut the brain and you heard the crushing, crunching sound of the cap of the brain in the brain, and you really could hear it through the entire hall. And it, that was just a side story. Haben wir dir denn mit deiner Frage genügend Anregungen geben können?
Ja, es sind mehr Fragen entstanden.
Ja, so ist das.
Ich merke schon, man kann es immer unter vielen Gesichtspunkten einfach beleuchten. Also, ja, und was dann im Ende immer zu tun ist, also ich finde es sinnvoll, wirklich dahin zu gucken, okay, was du gemeint hast, stärkt mich das.
I asked, received the right answer. She said, more questions came up. I'm trying to wrap up and making this the final words for this evening. So we can all go to rest. Are there more questions? Ja, nur würde ich sagen, danke für euer Kommen. Habt noch einen schönen Abend.